Wir sind ja im Philipperbrief, Kapitel 2, und ich möchte uns um des Zusammenhangs willen der Vers 2 nochmal ganz lesen. Vielleicht lese ich sogar schon ab 1, dass man die ganze Zielsetzung von Paulus sieht. Er sagt hier: Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Wir haben ja die Einzelpunkte studiert. Jetzt schließt er hier praktisch diese Aufzählung ab, bevor er dann ermahnend in Vers 3 sagt, sie sollen nicht selbstsüchtig sein. Und zwar, er sagt jetzt hier, sie sollen einmütig auf das eine bedacht sein. Wenn man das in unseren Kreisen hört oder liest, dann meint man, alle sollen gleicher Meinung sein. Das ist aber gar nicht gemeint, da steht was völlig anderes. Und zwar, wir müssen das untersuchen. Und das ist das, es gibt in der Bibel und in der Bibelauslegung, das ist auch der Grund, warum es so viele Richtungen gibt, gibt es ein Grundproblem. In der Regel geht der Mensch mit seiner Vorstellung an eine Bibelstelle ran. Und er untersucht die Bibelstelle eigentlich nicht mehr, sondern er hat eine Vorstellung, was das bedeutet. Also wenn jetzt hier zum Beispiel steht, einmütig aufs eine bedacht sein, müssen alle gleich denken. So entstehen Sekten. Ist das klar? Das ist die Basis einer Sekte. Da wird alles gleichgeschaltet. Aber biblisch ist es so, ich muss untersuchen, A, was sagt die Heilige Schrift jetzt vor allem, wenn es um Lehre geht, um Neues Testament, auch um die Lehrbriefe, Was sagt die Lehre des Neuen Testamentes als Ganzes über diese Dinge? Ist das so gemeint? Ich habe festgestellt, ich kann jede Irrlehre lehren, das habe ich bei den Verführern gesehen, man kann jede Irrlehre lehren, wenn man nur einen Teil der Stelle liest. Wenn man alle liest, geht es nicht mehr. Das ist eine Verpflichtung und darum müssen wir auch das untersuchen. Was heißt das, einmütig auf das eine bedacht sein? Das einmütig, das heißt griechisch, Sympsychos, da steckt Psyche drin. Sym ist das mit. Wenn du jetzt immer Kommentar im Lexikon, ich lese keine Kommentare, aber immer Lexikon, selbst wenn du ein griechisches Wörterbuch nachguckst, dann heißt es von ganzer Seele oder von ganzem Herzen. Eigentlich wird von ganzem Herzen betont, aber da steht einmütig. Und wenn man jetzt weiterliest, auf das eine bedacht sein, man kann die zwei nicht trennen, das bedacht ist die gleiche Wortwurzel wie eines Sinnes von vorher. Also da geht es ganz einfach um etwas, dass man vom Denken her, von der Einstellung her, das eine, er sagt ja nicht, was das eine ist, sagen wir nachher, dass er das einfach ins Auge fasst, und sagt, wir müssen gleichgesinnt sein. Das heißt, wir müssen das Gleiche erstreben, wir müssen die gleichen Mittel anwenden, wir müssen einfach versuchen, biblisch genau das, die Zielsetzung, und zwar das, was Gott will, zu erreichen. Das ist hier gemeint. Und das einmütig, das geht, darum steht Sympsychos, geht es ja um die Psyche, es geht nicht nur darum, dem zuzustimmen. Ganz viele Gläubige stimmen ja bestimmten Wahrheiten zu. Man nennt das in der Theologie auch Neo-Orthodoxie. Man ist einfach rechtgläubig, man stimmt zu. Aber weil er hier das Wort Psychos nimmt, Sympsychos, ist also eindeutig, dass es hier darum geht, um eine Einstellung, die beginnt in meiner geistlichen Gesinnung, die beginnt in meinem Wille und geht dann über bis in den psychischen Bereich, dass ich von ganzem Herzen, ganzem Seele und nicht wie Luther übersetzt auch Gemüte, sondern Denken praktisch selbe erstrebe. Also das ist eine ganz andere Bombe als das, ich sage ausdrücklich Bombe, als das, was man so geschwind reinliest, sondern da geht es wirklich darum, dass das ganze geistliche Denken und Wollen und auch die Zielsetzung praktisch vom biblischen her so aufs Gleiche ausgerichtet ist, dass praktisch das geschieht, was Gott will. Und interessant ist, das Sympsychos kommt nur einmal in der Bibel, genau hier das Wort, kommt sonst nirgends. Ein artverwandtes Wort hat er dann in Philipper 2,20, wir werden ja so gut will dazukommen, wo er dann sagt, dass niemand von gleicher Gesinnung sei wie der Timotheus, und da steht Isopsychos. Das heißt, mit völlig deckungsgleicher Seele. Da geht es in die gleiche Richtung. Also geht es auch in die Richtung Gesinnung, da geht es in die Richtung von der Seele her, Einstellung. Das ist viel mehr wie in dem Fall, ich sage mal so, gleiche Vorstellung, sondern da geht es wirklich darum, dass etwas biblisch genau gleich ist. Die zwei Worte sind nicht umsonst von Paulus benutzt worden. Es geht immer ums Gleiche. Völlig deckungsgleich, das zu wollen mit meinem Verstand, mit meiner Erkenntnis, mit meiner Einstellung, mit meiner Hingabe und mit meinem ganzen Herzen, nach Geist, Seele und Leib, was Gott will. Das heißt, ich richte mich auf die biblische Linie aus, selbst wenn sie, drum sind Psychos und drum Isopsychos, wenn sie meinem seelischen Empfinden zuwider sind. Das heißt, ich ordne meine seelischen Empfindungen dem biblischen Befund meiner Gesinnung unter. Die Gesinnung ist über meinem Gefühl, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja hier eines Sinnes haben wir ja untersucht, darum will ich das nicht mehr tun. Ich habe die Stelle aufgelistet. Dieses Gesinntsein, das meint eigentlich eine ganze Palette. Einmal meinen, urteilen, denken, also im Sinne von beurteilen. Den Sinn richten auf, das heißt, da gehört dazu etwas erstreben, etwas wollen, etwas als richtig erkennen, bedenken, gesinnt sein. Wir kommen ja, sagen wir mal, nachher an die wichtigste Bibelstelle, Philipper 2,5, wir sollen gesinnt sein wie der Herr Jesus. Das hängt da alles zusammen. Also ich möchte es nochmal betonen, dass das hier keine Verwirrung aufkommt. Er meint hier in beide Stellen, in dem Philipper 2,20, in dem Philipper 2,2, meint er, dass ich einmütig im Sinne von, dass Geist, Seele, Leib der Gläubigen das gleiche erstreben, das gleiche wollen und darauf soll ich meine Gesinnung richten, meine Einstellung. Versteht ihr? Da geht es nicht um ein bisschen Erkenntnis, da geht es nicht darum, dass wir alles gleiche tun, das ist meistens falsch, wenn alles gleiche tun, da geht es darum, dass wir die biblisch vorgegebene Gesinnung, die Gott uns gibt, diese Zielsetzung, dass wir die von ganzem Herzen nach Geist, Seele und Leib tun und wollen. Also das steckt da drin. Wir werden das sowieso sehen, wenn wir uns das uns näher ansehen. Ich bin jetzt hingegangen und habe das Bedachtsein, also das gleiche wie Gesinnung, darum habe ich auch geschrieben, gesinnt sein, das untersucht, weil das meint ja der Paulus. Er sagt praktisch, du sollst auf das gleiche bedacht, nämlich gesinnt sein. Also muss ich untersuchen, was sagt er, wo soll ich wie gesinnt sein? Und dann kriege ich raus, was das eine ist. Kriege ich relativ schnell raus. Und jetzt, wenn man das untersucht, also geht es jetzt immer um das Wort, auf was wir bedacht sind. Wo wir unsere Gesinnung drauf richtet. Wo unsere Einstellung ist. Wo unser Wolle ist. Wo unser Wille ist. Wo auch das ist, was uns umtreibt. Und da sagt er zuerst schon mal in Matthäus 16,23, das ist jetzt Negative, das ist ja die berühmte Bibelstelle, wo Petrus um Jesus wehrt, dass er nicht das Opfer bringen soll. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Da steht genau das Wort. Das hat mit dem Denken zu tun, aber in Wirklichkeit ist mehr wie Denken. Denke, ich kann ja viel denken. Aber wenn das Denken zu einer festen Überzeugung wird, zu einer festen Ausrichtung, zu einer echten Überzeugung, dann habe ich eine Gesinnung. Das ist der Unterschied. Wenn diese Gesinnung so geht, dass sie Geist, Seele und Leib ergreift, dass ich einmütig, also mit ganzer Seele auch da dahinter bin, dass selbst meine Gefühle dem nur sich unterordnet, dann habe ich einmütig auf etwas bedacht sein. Das genau ist hier. Und hier siehst du, der Petrus hat von ganzem Herzen nur einen Wunsch gehabt, dass dem Herr Jesus das nicht passiert, was er vorher sagt, dass er nämlich getötet wird. Das ist wieder typisch. Wenn du mit Leuten redest, ich habe das in der Seelsorge und im privaten Leben 100.000 Mal erlebt. Ich sage es manchmal schon, wenn das Gespräch rum ist, sage jetzt passiert Katastrophe. Ich erkläre jemand etwas und sage, guck mal her, das ist Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Punkt 1 ist ihm egal, Punkt 2 hat ihn geärgert und Punkt 3 hat es erklärt, dass es überhaupt nicht schlimm war. Er hört nur Punkt 2, Punkt 3 hört er nicht mehr. Und so war es beim Petrus. Er hat gar nicht gehört, dass der Jesus sagt, ich werde getötet und nach 3 Tagen auferstehe. Er hat nur gehört, er wird getötet. Und so ist der Mensch. Er ist einseitig. Er ist vollkommen von der Gesinnung her unqualifiziert. Und genau das sagt der Paulus. Du sollst hier nicht unqualifiziert sein, sondern du sollst deine Gesinnung, deine Überzeugung, dein Wille, sogar dein seelischer Bericht in allem unterordnen, auf das eine richten. Das heißt, du sollst hier nicht die verrückt machen lassen durch alles Mögliche, sondern sollst auf das richten. Und hier siehst du jetzt ganz einfach, der Petrus ist jetzt ein typischer Fall. Und der Petrus ist halt so, er geht einfach hin und wehrt dem Herr Jesus. Und dann geht der Jesus so weit, dass er sagt, weiche von mir, Satan. Wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt machen wir es mal ganz eiskalt. Wenn die Gesinnung nicht stimmt, dann müssen wir gucken, was die Bibel auf die Gesinnung für einen Wert legt. Wenn die Gesinnung nicht stimmt, dann unterwandert der Teufel mit seinen feurigen Pfeilen, das sind Gedanken, unterwandert er mein Denken. Und damit prägt er meine Einstellung. Wisst ihr, wie kann das sein, dass es Menschen gibt, die in Gemeinde kommen, da ist der, wo jetzt hier vielleicht der Gemeinde die Richtung vorgegeben hat, auch die Verantwortlichen, das sind alles Leute, die wollen dem Herrn Jesus von ganzem Herzen dienen. Sie wollen ehrlich sein, sie wollen wirklich einen klaren Weg gehen. Und jetzt kommen Leute, die genau das Gleiche wollen. Und dann geht es nicht lang, denn man hat genau diese Leute, die alles so gut meinen, man hat hier eine ganze Anzahl von Leuten vollkommen kaputt, dass sie nicht mehr wissen, wie sie heißen. Von was kommt das? Ist die biblische Lehre falsch? Nee. Sondern das sind lauter solche Dinge, wie beim Petrus, wo der Teufel die Gesinnung unterwandert hat und plötzlich marschiert hier am Teufel seine Geheimagente rein. Wisst ihr, was das sind? Das sind die eigenen Vorstellungen. Wisst ihr, ich lese ja Kirchengeschichte seit 40 Jahren. Und ich sag mal so, ich sage in aller Bescheidenheit, dass ich doch vieles durchschaut habe. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, wenn du ein Buch liest, ich habe jetzt ein neues Buch über Brüderbewegung, da schlägst du auf, was sie lehren, das ist immer interessant. Und da kommst du gleich der erste Punkt, der schon mal falsch ist, biblisch falsch. An diesem Punkt sind wir absolut auf dieser Meinung, weil das war die Meinung der Reformatoren, das war die Meinung der Christenheit, das ist alles, ich muss sagen, Entschuldigung, ist das ein Maßstab, was die Reformatoren gesagt haben, was die Christenheit Jahrhunderte getan hat, ist das alles ein Maßstab? Wisst, aber da kommt das, da geht man einfach hin, ist mit dem Teufel in die Falle gegangen und untersucht es gar nicht mehr biblisch, sondern geht einfach hin und zieht es rüber. Und genau durch solche Dinge machst du dann die Leute kaputt. Ich habe ein Buch gelesen von einer Frau. Ich bin tief überzeugt, dass diese Frau keinen Roman geschrieben hat, sondern dass ihre Biografie ist. Und dass sie ihr Herz ausgeschüttet hat und dass sie völlig zerstört war. Das ist eine Frau von einer sehr strengen Richtung, die ich selber gut kenne. Ich habe mit den Leuten Kontakt. Und diese Richtung war so, das Mädchen hat also den äußeren Gegebenheiten, die vorgegeben waren, in dieser Gemeinde nachgegeben. Das heißt, man nennt es bei uns manchmal Rockzopf, sie hat vor Kleidung, vor allem genau alles so gemacht, wie sie gemacht hat. Da kann es dann so weit gehen, dass man sagt, wie weit ein Kleidungsstück aussehen muss. Und bei der war es ganz einfach mit den Haaren. Und irgendwann hat die das nicht mehr gepackt. Man weiß ja, wenn Haare nicht sauber geschnitten werden oder man lässt sie einfach wild wachsen, dann kriegt man den Haarfresser, dann wird es schwierig. Man kann das auch, wenn man es sauber macht, kann man sich lange Haare wachsen lassen, ist überhaupt kein Problem, man muss sauber machen. Aber da war es so, dass das alles verboten war. Und dann ist das Mädchen in einer völligen Verzweiflung hingegangen, hat sich die Haare schneiden lassen. Und als Folge davon hat sich der Vater rausgeschmissen. Muss man sich vorstellen. Gemeinde, ein führender Mann einer Gemeinde. Eine ganze Bewegung. Schmeißt seine Tochter raus, weil sie sich die Haare schneiden lässt. Diese Tochter wird vom Glauben weggeschossen. Ob sie wirklich abgefallen ist, das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie richtig bekehrt war. Und auf jeden Fall ist die dann unter die Räder gekommen, ist in die linke Szene reingekommen. Und sie beschreibt es dann in Romanform. Aber je mehr die das beschrieben hat, die nennt Namen, bin ich zu Spezialist aus dieser Bewegung, habe sie gefragt, dann sagt sie, das ist die selber. Eindeutig. Gell? Und jetzt haben sie wieder Zweifel, ob sie es ist, aber für mich ist es keine Frage. Das ist eine Autobiografie, kein Roman. Und sie hat dann beschrieben, was passiert ist. Und dann hat sie mit ihrem Lebenspartner nicht geheiratet, hat sie unehelich zwei Kinder gehabt, hat mit dem zusammengelernt, beide im Beruf Lehrer. Und dann ist was passiert, oder sie war, glaube ich, Wirtschaft, er Lehrer, das ist ja egal. Auf jeden Fall, dann ist Folgendes passiert. Dann sind sie an einen Ort gezogen in der Schweiz. Da war daneben ein liberaler Pfarrer, der hat dann angefangen, ihr nachzustellen. Das hat sich schon angeekelt und gewürgt bis zum geht nicht mehr. Und dann ist das Entscheidende passiert. Dann hat genau die Gemeinde, wo ihr Vater der Chef war oder einer der führenden Leute, hat gegenüber ein Haus gekauft. Gegenüber. Jetzt hat sie der Versammlungssaal gegenüber gehabt. Und jetzt kam der Mann, mit dem sie verlobt war. Der sie damals, wo sie die Haare hat schneiden lassen, genauso fallen lassen hat wie ihr Vater. Und jetzt war plötzlich alles wieder da. Und jetzt beschreibt die Frau, das Buch ist so dramatisch, dass ich das Buch vielleicht nur ein paar Leute bisher überhaupt zum Lesen gegeben habe. Das ist so erschütternd. Du kannst auch Leute geben, die aus der Bewegung kommen, die verstehen das. Und dann geht es am Schluss so weit, dass sie versucht, Friede zu schließen mit der alten geistlichen Bewegung, mit der Gemeinde. Und wieder hingeht. Und dann geht ihr früherer Verlobter hin in ihre Versammlung und steht auf und schießt sie von vorne ab. Der richtet sie hin mit Worten. Und dann sagt sie plötzlich, ich hörte plötzlich jemand fürchterlich schreien. Und dann sagt sie am Schluss, bis ich plötzlich merkte, dass ich es selber war. Kriegt einen Nervenzusammenbruch, landet in der Psychiatrie, ist völlig zerstört. Und dann endet das Buch, wie sie heimkommt. Wie ihr Mann oder Lebenspartner, würde man sagen, mit dem sie zwei Kinder hat, sie holt. Und sie ist wohl fürs Evangelium verloren. Ich habe dann versucht, die Frau zu erreichen. Habe versucht zu erklären, dass das völlig Unsinn ist, was ihr passiert ist und dass Geistliche eben auch das Echte gibt. Sie haben mir nie geantwortet. Aber wisst ihr, das ist typisch. Das ist das, was der Petrus gemacht hat. Du hast deine eigene Vorstellung. Das ist ja Gemeinde so. Du hast deine eigene Gemeindevorstellung. Das ist das ungeschriebene Gesetz. Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. So sagt die Welt. Aber genau so ist es. Wisst ihr, es geht sogar so weit, ich bin schon in die Gemeinde gekommen, da haben wir mich kontrolliert, bevor man mich hat predigen lassen. Dann hat meine Frau kontrolliert, dann hat meine Frau sich anders kleiden müssen, ich habe den Ehering abziehen müssen, würde ich heute nicht mehr hingehen. Gell? Wenn das heute wäre, würde ich sagen, Entschuldigung, ihr habt heute Probleme, wir müssen Prediger suchen, weil ich reise jetzt ab in den nächsten 2 Minuten. Wisst ihr, aber das ist das, dieses Denken, versteht ihr? Und gegen das wendet sich hier der Paulus. Er sagt, ihr seid einmütig auf dasselbe bedacht, nämlich aufs Richtige. Und ihr habt nicht diese vom Teufel als Lüge installierte falsche Linie, die Menschen zerstört. Wisst ihr, und ich habe genügend Leute in den Gemeinden gesehen, die kaputt gegangen sind. Nicht nur wegen falscher Lehre. Oft war die Lehre richtig, aber das Verhalten war genau von dieser falschen Gesinnung geprägt. Und dann haben wir die Leute gequält, hat sie geplagt. Dass mir Leute gesagt haben, ich kann da nicht mehr hingehen, ich krieg da unter schlechtes Gewissen, nur wenn ich schon reinkomme. Obwohl es biblisch gar nicht haltbar war. Aber das war halt Regel dieser Gemeinde. Und dagegen wendet sich der Paulus und er zeigt jetzt ganz einfach, was er gemeint ist. In Apostelgeschichte 28, 22, das sind jetzt die Juden. Wir wollen gerne von dir hören, was du für Ansichten hast. Das ist diese Gesinnung. Das ist genau dieses Bedachtsein. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass er überall widersprochen wird. Das heißt, es geht wirklich darum, nicht eine einzelne Lehre, nicht was eine Gemeinde lehrt, sondern da ist gemeint die Ansichten, die Gesinnung, die ganze Einstellung. Wisst ihr? Mir hat einmal ein Bruder erzählt, seine Schulfreunde waren vor einem Missionszelt und er hat die Einleitung gemacht. Und er hat gesehen, dass die draußen sind. Und jetzt kam jetzt diese falsche Einstellung. Jetzt hätte er eigentlich ganz normal sich geistlich benehmen müssen, hätte evangelisch predigen lassen müssen, vielleicht wäre da einer zum Glauben gekommen. Es hätte zugehört, dann hat er sich nicht verkneifen können, in der Einleitung zu sagen, draußen sind die Hunde. Versteht ihr? Das ist das, was ich meine. Das geht einfach in die Richtung, dass man seine persönliche, oft nicht geistlich saubere Meinung zum Maßstab aller Dinge erklärt und damit die Leute kaputt macht. Und genau das will der Paulus verhindern, indem er sagt, ihr sollt einmütig auf das Gleiche hin gesinnt sein. Oder bedacht steht hier, aber gesinnt sein ist gemeint. Jetzt müssen wir uns angucken, was er hier meint. Römer 8, 5. Und da kommt natürlich das, was zum Beispiel bei der Speisevorschrift ist. Oder bei den Tagehalten oder bei diesen Dingen. Lest mal Römer 13, 14, 15. Da sagt Paulus klipp und klar, der eine kann das, der andere kann es nicht von seinem Gewissen her. Wisst ihr, es ist im Recht Gottes so, es gibt glasklare biblische Lehrpunkte, die sind unantastbar, da kann man auch nicht diskutieren. Das ist die Gottheit Jesu, die Erlösung allein durch Jesu Blut, das mit Christus gekreuzigt sei, das vollkommene Opfer, die Absonderung von der Welt, da kann man schon wieder streiten, wo fängt das an, wenn man 1. Korinther 7 dazu liest, gebrauche die Welt als gebrauchtest du sie nicht. Wisst ihr, wenn man diese ganzen Dinge sich vergegenwärtigt, dann gibt es aber daneben ganz viele Dinge, die gehen über das Gewissen. Und wenn ich von meinem Gewissen etwas kann und ehrlich vor Gott stehe, dann kann ich es machen. Wenn ich aber weiß, dass der Bruder oder die Schwester neben mir das nicht erträgt oder das nicht kann, dann muss ich sie in Ruhe lassen. Dann muss der machen, was er kann und ich mache, was ich kann. Wisst ihr, und das ist hier eigentlich von der Grundsatzsache her gemeint. Und Paulus sagt in Römer 8, 5, es steht jetzt immer, wenn ich das lese, dieses Wort Phroneo, also unser darauf bedacht sei, einmütig mit einer Einstellung, mit einem Wille, einfach meine Grundeinstellung. Da sagt er, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Das sagt er ganz einfach. Entweder ist meine Grundgesinnung vom Heiligen Geist geprägt oder vom Fleisch. Ist sie vom Fleisch geprägt, kann das fromm sein. Es gibt frommes Fleisch. Es kann wunderbar sein. Da brauchen wir gar nicht reden. Wisst ihr, zum Beispiel ein Mann, den ich früher hoch geachtet habe, kenne ich leider nicht mehr so. Stockmeier war ein Führer der Heiligungsbewegung. Er hat hervorragende Lehre gehabt. Er hat hervorragend die Bewegungen geführt. Er war ein hervorragender Mann. Aber er hat zu Hause mit dem Meterstab, wenn man die Hemden zusammenlegt hat, gemessen, ob es genau 21 cm war. Wenn sie nicht genau 21 cm war, wird es schwierig. Versteht ihr? Er hat seine Frau so geplagt. Er hat sie, weil sie Französin war und konnte nicht so gut Deutsch, sie durfte in den Versammlungen nicht am Essen teilnehmen. Sie musste oben in der Wohnung, im Versammlungshaus, allein essen. Die Frau ist kaputt gegangen aus seinem Perfektionismus und seine zwei Kinder. Sein Sohn hat sich erschossen und bei seinem Kind, er hat zwei Kinder gehabt, einen Sohn und eine Tochter, da weiß man nicht, ob die Tochter Tablette genommen hat, man weiß es nicht. Aber wo der Sohn dann gestorben ist, ist er hingegangen, auch wieder typisch, und hat demjenigen, wo der Revolver praktisch gekauft hat und noch nicht bezahlt hat, hat er den Revolver bezahlt. Und dann ist er hingegangen, hat auf der Grabstein geschrieben, was der Mensch sät, wird er ernten. Versteht ihr? Es hat nicht der gesät, der junge Mann, das hat er gesät. Versteht ihr? Er hat ihn zerstört. Also ich sage es jetzt nicht richtend, sondern ich zitiere bloß aus einer Biografie, die mir vorliegt. Wisst ihr? Aber ich möchte es nur zeigen. Du kannst noch so fromm sein. Es gibt eine Form von Frömmigkeit, die ist tödlich. Die wird verwechselt mit der Hingabe an der Jesus, mit wirklicher Entschiedenheit. Und wir müssen dort, wo die Bibel glasklar ist und unzweideutig ist, aus zwei oder drei Zeugen Mund etwas aufrichtet, da diskutiert man nicht, da diskutiere ich nicht. Also da diskutiere ich nicht einmal drüber. Wenn jetzt jemand kommt und Gott hat Jesu ertastet, mit dem rede ich überhaupt nicht. Dem sage ich vielleicht einmal, was Sache ist, und dann sage ich, aber ich diskutiere mit dir hier nicht rum. Wisst ihr? Aber jetzt kommt das ganze Gebiet der Nebenpunkte, wo der Paulus sagt, es ist dein Gewissen unterworfen. Jetzt kann ich doch nicht hingehen und mein Gewissen zum Maßstab machen. Genau das verwirft der Paulus. Sagt, du darfst mit deinem Gewissen nicht der andere zum Knecht machen. Und es steht im Klagelieder 5, und das ist eines der schlimmsten Bibelworte, das ich kenne. Dort steht, Knechte herrschen über euch. Wisst ihr, was heißt? Menschen, die selber geknechtet sind vom Teufel, die selber in Bindung erleben, selber im Perfektionismus gefangen sind, haben einen krankhaften Drang, andere zu quälen. Fakt. Und in den gläubigen Kreisen findest du leider relativ viele solcher Leute. Wisst ihr, von daher ist ein Paulus eine Erweisung von eminenter Bedeutung. Du musst deine ganze Gesinnung auf das eine ausrichten, auf das nämlich, wie es Gott will, dass deine Gesinnung biblisch ist, dass du dort, wo Gott streng ist, streng bist, dass du dort, wo er barmherzig ist, barmherzig bist, dass dort, wo ihr unbarmherzig bist, bist du auch unbarmherzig. Dort, wo ihr sagt, ist eurem Gewissen überlassen, da überlässt du es dem Gewissen. Da geht es um die gesamte Einstellung im gesamten geistlichen, ich sag's mal, Niveau, in der ganzen geistlichen Bandbreite. Da geht es um alle diese Dinge, dass ich einfach eine Einstellung habe, die biblisch sauber ist. Römer 12, 3. Paulus benutzt das Wort hochinteressant. Und ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Da sagt er, deine ganze Einstellung muss so sein, dass du dich in aller Bescheidenheit so siehst, wie Gott dich bestückt hat. Wisst ihr, zum Beispiel, ich habe bestimmte Gnadegabe. Ich habe bestimmte Berufung. Die kenne ich. Schlimm ist genug, wenn Gläubige da schon mal gar nicht wissen, überhaupt was 30 Jahre gläubig sind, immer noch nicht wissen, was Gott von ihnen will. Aber es gibt was Zweites. Ich habe Bereiche, da bin ich vollständig unfähig. Da kann ich nicht mal mitschwätzen. Da lasse ich meine Finger davor. Er sagt hier klipp und klar, du darfst nicht höher denken, du darfst jetzt nicht denken. Jetzt bin ich in die anderen Bereiche, bin ich von Gott begnadigt, habe eine Gnadegabe, habe ein bestimmtes Niveau. Jetzt bin ich es automatisch im anderen auch. Und so machen wir alles kaputt. Dann gehen wir hin und benimmt sich dort, wo man eigentlich mit aller Bescheidenheit das die tun lassen müsste, die die Gabe haben. Kommen dann Leute, die die Gabe nicht haben. Und wenn sie die Gabe nicht haben, machen sie Fehler, machen alles falsch und ziehen das mit der gleichen Autorität durch, wie dort, wo sie die Gabe haben, wo es so richtig ist. Und so machen sie Leute kaputt. Das gehört zu dieser Gesinnung. Also diese Gesinnung, auf das eine bedacht sei, gehört Römer 12, 3. Guck mal in den Spiegel, geistlich. Du bist nicht mehr und nicht weniger als das, was Gott dir zeigt und was Gott dir gegeben hat. Und das, was Gott dir nicht gegeben hat, das darfst du nicht menschlich erzwingen. Wisst ihr, du darfst das nicht manipulieren. Du musst das einfach am Herr überlassen. Wisst ihr, da geht es auch um, ich sag mal so, Bescheidenheit, um sich zu freuen, was Gott gegeben hat und das von ganzem Herzen auszuleben. Da sind wir voll beschäftigt, da brauchen wir sonst gar nichts mehr machen. Wisst ihr, das geht diese gesamte Einstellung, das Bedachtsein geht hier auf Realität. Was ist Realität? Wisst ihr, ich komme auf Konferenzen, ich sage es euch ehrlich, ich komme einmal auf Konferenzen, da steht ein Mann vorne und redet. Ich innerlich habe ich schon betet, Herr, mach, dass er still ist. Da steht jemand draußen und handelt Dinge ab, dass Leute zu mir kommen, die zuhören und nachher sagen, ich bin verwirrt, was hat der gemeint? Dann sage ich, Entschuldigung, das kommt mit rauskriegen, was er gemeint hat. Er hat keinerlei Gabe, hat einen anderen Punkt, ist er gut. Aber es geht er einfach hin und dehnt es aus auf Dinge, wo er keinerlei Ahnung hat und da rührt er drin rum, geistig und macht die Leute verrückt. Ich kämpfe immer nur mit mir, wie weit ich da gehen soll. Wo ich dann zuschlagen soll und wo nicht. Wisst ihr, das ist ein Problem. Es kommt jetzt langsam raus, was Einstellung gemeint ist. Da ist meine Gesamteinstellung gemeint. Also meine Rolle, meine Aufgabe. Wenn ich auf das eine bedacht bin, bin ich auf meine Berufung bedacht. Ich bin Spezialist bei meiner Berufung. Ich bin kein Spezialist bei meiner Nichtberufung. Wisst ihr? Ich war 43 Jahre im Bankberuf, habe dann die Fusion in der Bank gemacht, da war ein Spezialist. Aber wehe mir, wenn ich daheim eine Lampe erschließen muss. Es kann sein, dass es einen Kurzschluss gibt. Es kann sein, ich kriege einen elektrischen Schlag oder es kann sein, ich mache alles kaputt. Wisst ihr, das ist nicht meine Berufung. Entschuldigung, das ist nicht meine Begabung. Also lasse ich die Finger weg. Wisst ihr, das ist auf das eine bedacht sein. Auf das, was Gott gegeben hat. Auf das bin ich bedacht. Auf die Berufung. Das ist ein Teil von dem, wo man drauf bedacht sei. Römer 12, 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Weißt du, du musst dir immer bewusst sein, du musst auch ehrlich sein. Mir hat einmal ein Mann, der auch Bibelübersetzer, ich war ja Leiter einer Bibelrevision, er war Mitarbeiter bei einer anderen Bibelübersetzung, dann hat er einem anderen Bruder geschrieben, der Karl Hermann kann perfekt Griechisch. Dann habe ich ihn zurückgeschrieben und gesagt, völliger Unsinn. Er hat gesagt, ich kann überhaupt nicht perfekt Griechisch, sondern ich habe
30 Jahre lang oder über 30 Jahre lang habe ich Wörter studiert. Ich bin ein völliger Spezialist, griechische Wörter auseinanderzunehmen bis in die Tiefe. Aber ich beherrsche die Sprache nicht, wie ich Deutsch beherrsche oder sonst was. Mir war da völlig geschockt, der hat mir nicht mal geantwortet. Da gehört auch Ehrlichkeit dazu, dass man einfach sagt, okay, das kann ich leisten und das kann ich nicht leisten. Wisst ihr, dann kommen die Leute und sagen, oh, sagt Bruder zu mir, weißt du, wenn ich eine Frage habe, lehrmäßig, frage ich den Bruder X. Oh, ich kenne kaum einen Mensch, der so viel falsche Lehrer hat wie der. Der hat ganz viele super geistliche Dinge und Einstellungen, hat aber zwei, drei gravierendste Lehrer. Ist zum Beispiel ein brennender Calvinist. Dann muss ich sagen, na, frag den mal, was der dir da erzählen wird. Wisst ihr, und das ist das Problem. Das Problem ist diese Einstellung, das auf das eine ausgerichtet sei, einmütig, das eine erstreben, das eine bedenken, meint ganz einfach, dass man hier hingeht und sich herunterhält. Genauso trachte nicht nach hohen Dingen. Also Entschuldigung, ich frage euch jetzt gleich nur eine Frage, die müsst ihr ehrlich überlegen. Glaubt ihr, dass ich mehr Vollmacht hätte, mehr Wissen und mehr im Reich Gottes ausrichten könnte, wenn ich einen Doktor der Theologie hätte oder einen Professor der Theologie? Glaubt ihr das? Vergiss es. Versteht ihr? Das ist hier, haltet euch herunter zu den Niedrigen. Ich habe es ja schon mal erzählt, wo ich meine erste Konferenz hatte, saß ich als einer der Redner, ganz außer der Jüngste, ich war ich war für viele Jahre jünger wie der Rest, fragt mich so ein Bruder so ganz wohlwollend von oben herab, was für eine theologische Ausbildung hast du denn? Dann habe ich ehrlich gesagt, keine. Naja, ich bin nicht gleich des Stuhles verwiesen worden, aber das Ansehen von dem Bruder mir gegenüber war weg. Wisst ihr, aber das ist einfach so. Paulus sagt, halte dich herunter zu den Niedrigen. Der Jesus sagt, wenn du alles getan hast, was mir dich geheißen hat, dann sage ich, bin ein unnützer Knecht. Alles, was du hast, hast du von mir. Das ist von gar niemand. Du bist nur ein Verwalter. Das hat ganz viel mit dem zu tun. Und das ist auch Timotheus, wo ein Isopsychos kommt. Dieses ausgerichtet sei auf dasselbe, nämlich in wirklicher geistlicher Bescheidenheit, ohne hier sich zu projizieren, ohne eigene Ehre hinzugehen, das biblisch Richtige zu tun, kostet Mut. Weil du kriegst Ärger mit denen, die das nicht wollen. Du kriegst Ärger mit denen, die anders gesinnt sind. Ohne Frage. Ich hatte schon Konferenz, da habe ich die Brüder hinterher gefragt, ist es richtig, dass mich der Leiter dieser Konferenz gerade runterziehen wollte? Haben sie gesagt, ja, mir hat es auch gewundert. Ich habe es körperlich gespürt. Wir haben mal auf einer Konferenz über Endzeit, wisst ihr, da geht's ja hin, da sagt man, diese Bewegung ist falsch, jene Bewegung ist falsch, das ist eine Verführung. Das stimmt ja das meiste, bloß, wisst ihr, da geht's um Verführung. Entschuldigung, der Katholizismus ist doch keine Verführung. Und diese ganzen Bewegungen sind doch oft gar keine Verführung, weil es biblisch so einfach ist, dass ein kleines Kind, wenn es nur einmal Bibel liest, schon sieht, dass es falsch ist. Ich habe deinen Brüdern gesagt auf der Konferenz, wisst ihr, das, was hier läuft, habe ich gesagt, das ist alles gar keine Konferenz gegen Verführung. Alles, was ihr erzählt, ist gar keine Verführung. Das ist doch der Dümmste. Ich habe gesagt, soll ich ihm mal erzählen, was Verführung ist? Ich habe gesagt, Verführung ist das, was ihr nicht merkt. Wo ich der Teufel in die Falle lockt, ich habe es gar nicht gemerkt. Wo ihr vielleicht stolz seid, wo ihr eigene Ehre habt, wo er falsche Lehre habt, weil 27 andere namhafte Brüder diese Lehre haben, die haben alle falsche Lehre, weil ihr einfach hier sein wollt wie diese Welt, und zwar wie die fromme Welt. Wisst ihr, das sind diese Dinge, wo es noch letztendlich drum geht. Und da dreht sich der Paulus drum. Römer 14,6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Da geht es jetzt darum, letztendlich geistliche Dinge zu beachten. Und zwar einfach, wisst ihr, jetzt habe ich doch schon mal Folgendes. Ich sage es mal vorsichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und einen Tag zu meinem Ruhetag erklären würde, könnte ich von meinem Gewissen her. Wisst ihr warum? Meine Sonntage sind keine Ruhetage. Das ist das, was Gott gemeint hat. Ich habe einen Sonntag auf mehr am Hals wie sonst. Das ist mehr Stress wie unter der Woche manchmal. Wisst ihr, ich kann jeden Tag, so wie der Schlachter es gemacht hat. Der Schlachter war ein schlauer Mann. der am Sonntag 5-mal predigt. Also war Sonntag kein Ruhetag. Sabbat hat er gewusst, ist für Israel, das war auch kein Thema. Am Samstag hat er auch die anderen Dinge machen müssen. Hat er den Montag zu seinem Ruhetag erklärt. Der hat am Montag nichts gemacht. Der hat gar nichts da. Der ist mit seinen Kindern spazieren gelaufen und nichts gemacht. Und das ist das, wo dann jemand sagt, ja, das geht doch nicht. Du musst doch den Sonntag ehren. Oder die Sabbatisten sagen, du musst den Sabbat ehren. Und hier sagt Bibel, und das ist auf das eine bedacht, auf den biblischen Befund. Er sagt hier hast du viele Möglichkeiten. Er sagt, einer achtet alle Tage gleich. Wisst ihr, dann kommen wir Leute, die verlassen bei uns die Gemeinde, weil wir keine Weihnachten feiern. Und wir sagen, naja. Und ich finde keine Weihnachten in der Bibel. Entschuldigung, finde ich nicht. Der einzige Feiertag, den der Paulus beachtet hat, war Pfingsten. Wenn ich den jetzt nicht halte, dann kann ich das von meinem Gewissen her. Wenn jetzt ein anderer den hält, das ist doch kein Problem. Wisst ihr, was ich meine? Ich sage den Leuten manchmal, also wenn du zu uns in die Versammlung kommst und es ist Heiligabend und es ist ein Donnerstag, dann ist die Türe geschlossen, weil wir haben keine Versammlung. Wenn du Mittwoch kommst, dann ist morgens geschlossen, abends ist Bibelstunde oder Gebetsstunde. Das heißt, wir halten keine Feiertage. Und er hat gesagt, wenn du an Weihnachten kommst und zufällig ist der 25. Dezember ein Sonntag, dann wirst du hereinkommen, du hast keinen Weihnachtsbaum, weil wir wissen, dass das heidnischer Brauch ist, wir mit dem nichts zu tun haben wollen und dass das Datum unmöglich stimmen kann. Also hast du hier eine normale Versammlung. Aber wenn du zu Hause, sage ich den Leuten, dir einen Weihnachtsbaum aufstellst, ist nicht mein Problem. Darfst du machen. Ich sage, du kannst einen aufstellen. Ich gehe noch Partei nach und habe dort regelmäßig Versammlungen, Bibelwoche, über Silvester habe ich den. Und mir ist das gar nicht so richtig bewusst gesagt. Irgendwann kommt jemand zu mir und sagt, Karl Hermann, wie kannst du neben einem Weihnachtsbaum predigen? Ich sage, ja, so, ja, da steht so ein Ding. Ich glaube nicht, dass der Weihnachtsbaum meine Verkündigung gehindert hat. Und ich habe was festgestellt, wenn ich einfach klar das Wort Gottes verkündige und habe auch mit den Leuten schon geredet, was mir jetzt aufgefallen ist, der wird immer kleiner. Und wenn etwas kleiner wird, irgendwann verschwindet es. Aber es ist nicht mein Problem, wisst ihr? Und das meint der Paulus, auf das eine bedacht sei. Ich sage es einmal andersrum. Philipper 1,9, worauf es ankommt, das ist das, was die Bibel meint. Er sagt, ihr sollt einmütig euer ganzes Herz darauf richten und darauf gesinnt sein, darauf bedacht sein, worauf es ankommt. Und da gehört das alles dazu, dass ich mir bewusst bin, wenn ich das nicht tue, mich einem biblischen Befund unterwerf, was die Bibel sagt und darauf bedacht bin, dann kommt der Teufel und unterwandert mich. Und das ist das Problem. 15,5, das ist alles nur Paulus sein ganzes Umfeld. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gäbe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Wisst ihr, das ist wieder das Gleiche. Gleichgesinnt sei um der Person Jesu willen. Wisst ihr, mir hat jetzt ein Bruder gesagt, da ging es um was Menschliches. Was Menschliches, er hat mich was Menschliches gefragt. Warum warst du da nicht da? Ich sage, es ging nicht familiär und so und so und so. Ich sage, doch, das war ja gut. Dann fängt er an und sagt, aber vor wahrscheinlich 28 Jahren hast du an dem Punkt in der und der Versammlung praktisch Irrlehre verbreitet. Entschuldigung. Ich habe dann gesagt, was ist jetzt los? Wisst ihr, das sind diese Dinge, wo hier sagt, Christus Jesus gemäß. Es geht um den Herr Jesus. Es geht um die Grundsätze. Es geht ums Geistliche. Wisst ihr, ich habe dann festgestellt, da ist wohl jemand, der sich geärgert hat. Wisst ihr? Und wenn ich jetzt das, was mich geärgert hat, in den Vordergrund stelle, dann bin ich nicht mehr Christus Jesus gemäß. Er sagt, nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat. Wisst ihr, die ganze Einstellung heißt, das, was wichtig ist, soll wichtig sein, was nicht wichtig ist, weg. 1. Korinther 4,6, vielleicht die wichtigste Stelle, oder eine der wichtigsten Stellen, die wichtigste kommt natürlich noch. Und zwar, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben ist. Er sagt, wenn ihr das nämlich tut, dann bläht ihr euch auf. Wisst ihr, und da ist genau das Gleiche. Eure Einstellung, eure Gesinnung darf nicht über das Geschriebene hinausgehen. So, soll ich jetzt einmal anfangen? Jetzt könnte ich aus dem Stegreif. Ohne, könnte man Versammlung beenden jetzt, dann könnte ich euch alles aufzählen, was die Christenheit tut, was sie lehrt, was sie macht, was alles nicht biblisch ist. Kein Problem, ganze Lichter gäbe es das. Wisst ihr? fromme Versammlung, am Schluss steht jemand auf, der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, der aaronitische Säge aus 4. Mose und alle sind, oh wunderbar, jetzt haben wir noch das Säge des Herrn bekommen, du musst noch aufstehen, dass du das Säge bekommst. Dann komme ich und sage, Entschuldigung, das ist alles falsch. Epheser 1, Vers 3 steht drin, im Neuen Bund sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, in Christus, der ganze Segensspruch kannst du vergessen. Was bist du für ein Radikaler, was bist du für ein unfrommer Mann? Du machst uns unsere fromme Atmosphäre kaputt. Wisst ihr, so geht es. Und das meint der Paulus mit auf das Einige sind sein, nämlich auf das, was biblisch ist. Da gehört massiv dazu, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Jetzt müssen wir mal gucken, was, also ich bin geschockt, was, wenn der auch Glaubensbekenntnisse liest. Zu mir kommen Leute und sagen, kann ich euer Glaubensbekenntnis haben? Sagen, nein, wir haben keins. Wie? Ihr müsst doch Glaubensbekenntnisse. Sag, wieso braucht ihr Glaubensbekenntnis? Ich habe eins. 1196 Kapitel groß. Und da steht drin, was Lehre der Apostel ist. Da steht genau drin, was er gemeint im Asel. Apostelgeschichte 42 bis 42, da steht glasklar drin. Sie haben die Leute gepredigt, lass dich versöhnen mit Gott. Sie haben sie evangelisiert. Dann haben sie die, die gerettet wurden, getauft. Außer Verhältnis, im Innenverhältnis. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie haben praktisch von den Lehrbriefen der Apostel aus, haben sie den Rest der Bibel studiert. Sie blieben im Brotbrecher. Sie haben laufend Abendmahl gefeiert, nicht einmal im Monat, sondern sonntäglich. Sie sind dann am ersten Tag der Woche, 1. Korinther 16, sind dann hingegangen, haben Gemeinschaft gehabt. Die entsteht, 1. Johannes 1, Vers 7, durch Jesu Blut, wenn zwei Gewasche im Blut Jesu zusammenkommen, entsteht die. Und sie blieben in den Gebeten. Sie haben zu Hause gebetet unter der Gebetsgemeinschaft. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Versteht ihr? Und dann alles andere ist nice to have. Alles andere ist dann, wie man will. Wisst ihr, ich sage manchmal, die Leute, wenn sie falsche Lehren haben, oder selbst falsche Einstellungen, Ansätze, gute Dinge sogar, sei, glaubt ihr, dass Gott es vergessen hat im Neuen Testament? Es steht nicht drin. Hat er es vergessen? Oder gibt es was, wo ihr besser wisst wie er? Das wäre interessant. Es gibt Dinge, die ihr besser wisst wie er. Darum ist eure Lehre jetzt wichtig, obwohl sie nicht in der Bibel steht. Wisst ihr, das ist das auf das eine bedacht sein. Merkt ihr, wie radikal das ist? Das ist viel anders, wie wir denken. Einmütig auf das eine bedacht sein heißt, ich unterwerf mich der Schrift absolut. Wisst ihr, und wenn die Schrift zum Beispiel sagt, du kannst in den Tagen machen, was du willst, du kannst mit dem Essen machen, was du willst. Entschuldigung. Aber, wisst ihr, wenn alle so gesinnt wären, alle das machen würden, wisst ihr, was wir dann hätten? Dann hätten wir Phänomen. Dann hätten wir keine Richtungen, keine Bewegungen, keine unterschiedliche Gemeinde, keine unterschiedliche Meinungen. Dann wäre alles so, wie Paulus in Epheser 4, 11 bis 16 sagt, dann wäre alles zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gekommen. Wir hätten alle die gleiche Einstellung, alle die gleiche Meinung, wir würden alle das gleiche denken. Ist euch das klar? Das hängt an dem. Und das will der Paulus. Er sagt ja, naja, wie es mit der eigenen Ehre und dem Zeugs ist. 1. Korinther 13, 11. Da sagt er was Hochinteressantes. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger, urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Er sagt praktisch, der Unmündige, der geistlich nicht Gereifte, der strebt automatisch nach dem Falschen. Wisst ihr, ich habe mich so radikal bekehrt und hatte keine Lehre, ich hatte kein Bibelwissen, ich hatte gar nichts. Wisst ihr, ich habe dann erst später Bibel, teilweise 30, 50 Kapitel wirklich gelesen täglich und dann kam Bibelwissen, aber ich habe keine Ahnung gehabt. Und es war bei mir so, ich war so gesetzlich und so zertrümmert, wenn mein Chef an mir vorbeigelaufen ist auf der Bank und seine Jacke hat meine Jacke gestreift. Da bin ich 2 Stunden am Schreibtisch gehockt und habe nicht gearbeitet, habe mir überlegt, ob ich mich entschuldigen muss. Wisst ihr, so geht es dann. Du unterwirfst dich dann, du wirst dann, und dann machst du Dinge kaputt. Du willst Gott ganz ehrlich dienen, du willst ganz, ganz genau sein, du willst ganz ehrlich sein, du willst wirklich alles ganz streng einhalten und in diesem Wille, der biblisch gar nicht so ist, da habe ich das Bibelwissen noch nicht gehabt, hat der Teufel dich schon lange programmiert und dann tust du Dinge, wo du dich oder andere zerstörst. Du machst Leute kaputt. Steht dir? Du machst sie kaputt. Bis einmal, ist das nicht schön? Punkt 9.15 Uhr beginnt. Ich habe einen Bruder, der ist in der Gemeinde, wo er früher war, hat man mir mal gesagt, wenn du predigst, wenn du zum Prediger kommst, du musst pünktlich sein, weil Punkt 8 Uhr morgens erklingt das erste Lied. Der Satz ist mir nie mehr aus dem Kopf. Wenn jetzt so jemand zum Beispiel beim Abendmahl Eileitung macht, wisst ihr, was noch passiert? Der fängt 9.15 Uhr an, wenn die Welt drumherum zusammenbricht. Da kann passieren, was will. Der fängt an. Wir sind in Deutschland. Gott ist ein Gott der Ordnung. Steht nicht in der Bibel. Ist nicht ein Gott der Unordnung, steht da. Sondern des Friedens. Was steht denn beim Abendmahl? Da steht ein wunderbarer Satz. Wisst ihr, wie der heißt? Wartet aufeinander. Jetzt höre ich zum Beispiel, wenn ich, mache ich bei Bibelstunde auch, jetzt höre ich, draußen ist Geräusch, wir haben so eine Glastür, jetzt merke ich, da sind Leute. Entschuldigung, dann warte ich halt, bis die reinkommen. Dann fange ich halt nicht um 9.15 Uhr, sondern um 9.18 Uhr an oder um 9.20 Uhr. Oder es hat Wetter wie jetzt, wenn eine Halbstadt ist, ja ein bisschen anderes Wetter wie hier, ich habe den Schnee vermisst, bei uns hat es Berge. Jetzt kommen die Leute fußwärts hergefahren, da kannst du glatte Straße haben. Ja, dann kann ich doch warten, dann kann ich auch mal 10 Minuten warten. Geht dort Welt unter? Bei manchen Brüdern hast du den Eindruck, jetzt ist die Welt untergegangen. Dann sagen sie ihre Sitzung oder so, wir haben das Problem der Unpünktlichkeit. Naja, wenn die Unpünktlichkeit sich aufs Abendmahl bezieht, habe ich kein Problem. Wenn sie immer unpünktlich ist, gibt es schon ein Problem. Aber ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, wir müssen lernen, unsere persönliche Meinung, unser persönlicher Perfektionismus zu opfern. Es kann aber auch sein, ich habe gar keinen Perfektionismus, sondern ich bin ein Schludrian. Da muss ich mein Schludrian opfern. Beides muss ich opfern. Ich muss auf das gesinnt sein. Wisst ihr, fasst das raus, Leute? Paulus sagt praktisch, du musst dem nachdenken und du musst dir das aneignen als Gesinnung, was biblisch normal ist. Nicht übers Geschriebene hinauszugehen. Wenn die Bibel sagt, die Tage kannst du lassen, das kannst du auch lassen. Wenn die Bibel sagt, du kannst jeden Tag gleich halten, kann ich jeden gleich halten. Wenn die Bibel über Lehre nichts sagt, hast du auch nichts zu sagen. Wisst ihr? Wenn die Bibel was ganz klar sagt, dann unterwerfe ich mich, sagt sie nichts, sage ich auch nichts. Fragt man mich, wie ist das? Sag ich, weiß es nicht. Muss im Herrn fragen. Zu mir kam mal ein Schwesterchen, sage ich, war ein Junge, und sagt zu mir nach einer Versammlung, darf ich Karte spielen? Da hat sie jetzt wahrscheinlich nicht Poker oder sonst was gemeint, oder Skat oder sowas, sondern da ihren, weiß ich, wie heißt es, Uno oder Schwarzer Peter oder weiß ich was, so ein Quatsch, das war eine Jugendfreizeit. Und ich habe deren angesehen, jetzt hast du ein weiches Herzlein vor dir. Wenn ich der jetzt ein paar Vorschriften gebe, dann fängt sie an, das bei jedem Verkündiger zu machen. Und dann baut sie sich ein Weltbild auf, das alles nach ihren Vorgaben, die ihre Dritte gemacht haben, gebaut wurde. Und sie selber hat mit dem Herr ein Verhältnis, kannst du vergessen, es geht nur darum, sie tut alles, was richtig ist. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich sag's dir nicht, frag den Herrn. Es hat doch sehr so, die Kleine ist schimpfend davongegangen. Natürlich verdeckt, weil der Mut hat sie nicht laut zu schimpfen, hat sie leise geschimpft. Aber es war für mich hochinteressant. Wisst ihr, das ist einfach so. Nicht, was Menschen sagen, sondern was die Schrift sagt. Und auf das eine bedacht sei, heißt einfach, ich gucke das, Paulus sagt, auf was es ankommt. Und er zeigt, wie das aussieht. Galater 5,10. Hier haben wir lauter wichtige Dinge. Ich treue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer es auch sei. Wisst ihr, und damit sagt er, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr vom Gesetz letztendlich so erfasst werdet, dass ihr das Gesetz halten wollt. Wisst ihr, erklärt mir das einmal, das müsst ihr mir erklären, biblisch. Kommt jemand zu mir und sagt, zeigt mir eine Stelle aus dem Mosaischen Gesetz, 5. Mose, verlangt von mir, dass ich sie halte. Ich sage, nö. Aber es gibt 483 andere Stellen aus dem Mosaischen Gesetz, die er nicht hält. Warum hält er jetzt die eine? Das ist die Frage. Warum die eine? Ich konnte dann meistens mit der Bibelstelle ihn fragen, ob er Schweinefleisch isst. Ha ja, dann zeige ich ihm, dass das im Alten Testament ein Gräuel war. Ich kann Schweinefleisch essen, weil laut Korintherbrief, sagt Paulus, laut Römerbrief, du kannst sogar Götzeopfer essen. Spielt überhaupt keine Rolle. Übrigens ist eine Form, gibt es Kebab, der ist Götzeopfer, der ist geweiht. Nur, dass klar ist. Ich habe kein Problem. Lindschokolade, sagt man, sei drüber gependelt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ist mir auch wurscht. Wenn ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, zurzeit darf ich keine essen, von daher ist egal, kann ich es auch erzählen. Aber wenn ich wieder Schokolade essen darf und ich nehme das Schokolade und esse einfach und der Schlind, das ist mir völlig egal. Ich kann es von meinem Gewissen her. Der Bruder oder die Schwester, die ein schlechtes Gewissen kriegt, laut Römer 13, 14, 15, darf es nicht essen. Wisst ihr, das ist das Wesentliche. Damit kommst du auf ein ganz anderes geistliches Niveau. Du unterwirfst dich dem biblischen Befund. Du wirst frei von den Menschen, du wirst frei von den ganzen Meinungen und du bleibst auf dem Bibelbefund. Bleibst du stehen und von dem aus steuert dich der Herr. Das ist wunderbar. Philipper 1, 7. Jetzt sind wir gerade bei dem, was ich vorher geführt habe. Es ist nur recht, dass ich von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Jetzt geht der Paulus hin und sagt, wie er über geistliche Vorgänge denkt. Er sagt, sie denken gleich bei der Verteidigung, bei der Bekräftigung des Evangeliums und sie haben genauso Anteil an der Gnade. Er beurteilt sie so, er denkt über sie, naja, die geht geistlich einen klaren Weg. Das gehört da auch dazu, dass man Leute beurteilt. Wisst ihr, das kann der größte Name sein, sagt mir gar nichts. Einer meiner wichtigsten Leute, der war zu meiner Zeit, wo ich frisch aus der Pfingstbewegung rausgekommen bin, war das ein ganz wichtiger Mann. Haben wir gesagt, er macht das auch so, er tut das auch so. Da waren alle fasziniert. Wenn ich jetzt dem Mann nachlaufe, gehe ich ins Verderben. Der Mann ist inzwischen anglikanischer Priester mit dem Behörderstab und geweihter Bischof, der Anglikaner. Mit Eucharistie und mit Katholizismus Verbindungen mit allem, was du vorstellen kannst. Versteht ihr? Damit meint der Paulus, die Leute sind gleich eingestellt wie er, die Philipper. Philipper 1,7, Philipper 1,9, Philipper 2,2, Philipper 2,5, Philipper 2,20. Die Stelle gehört alle zusammen. Du bist so eingestellt und strebst das an, was die Bibel sagt. Ich drehe es rum. Was die Bibel nicht sagt, da ziehst du deine Gesinnung zurück. Du strebst nicht danach. Versteht ihr? Du strebst nicht danach. Es ist dir egal. Es interessiert dich nicht. Jetzt kommen alle gläubig auf der Welt und sagen, Karl Hermann, das musst du tun, das musst du tun, das musst du tun. Und sage ich, okay, wunderbar, jetzt sagen mir 452.000 Leute, ich muss das tun. Die Bibel sagt nein, dann heißt es nein. Wisst ihr? Ich habe schon Leute gehabt, Brüder, mit denen ich eng verbunden war, wunderbar, die haben mir dann Pläne und haben mir Dinge gezeigt. Das hat sich so toll und super angehört. Am Schluss habe ich eine Frage gestellt, wo steht das in der Bibel? Schweigen. Antwort am Schluss, dann lassen wir es eben. Völlige Begeisterung. Sind Psychos. Wäre ich jetzt einmütig mit ihm mitgegangen, hätte mich seine Begeisterung erfasst. Leute kommen zu mir und sagen, wunderbar, auf unserem Lager haben sich so viel und so viel bekehrt. Dann bin ich immer der Böse, indem ich sage, stopp. An ihren Früchten werdet ihr es erkennen. Jetzt warte mal, welchen, ob die bekehrt sind. Das wirst du sehen. Wisst ihr? Es ist einfach so, du gehst, wenn du das tust, was der Paulus hier in unserer Bibelstelle will, einmütig auf das Gleiche bedacht sein, gehst du einfach hin und unterwirfst dich einem biblischen Befund. Du unterwirfst dich einmal Jesus und nimmst einfach diese Dinge kindlich an. Philipper 2,5, das ist die wichtigste Stelle. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht, wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Völlig gleich zu sein, steht hier im Griechischen. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jetzt erklärt er, darum hat ihn Gott erhöht. Entschuldigung. Habt ihr schon mal jemand Prediger gehört, dass man diese Gesinnung einnehmen soll, wie man das macht? Habt ihr schon mal Prediger gehört? Ich noch nie. Ich bin 43 Jahre gläubig. Wisst ihr, was das nämlich ist? Das ist die Ohrfeige. Für ganz viele. Da steht, wenn du glaubst, dass wenn du auf das eine bedacht bist, wenn du Gott in dem, was er vorgibt, gehorsam bist und das, was die Leute sagen, dich nicht schert, und dir ist egal, ob du Nachteile dadurch hast. Salomo sagt, selbst wenn der König gegen dich ist, Gelassenheit verhindert viele Sünder, Prediger 10,4. Wenn du diese Einstellung einnimmst, letztendlich. Und das kann dazu führen, dass du vollkommen verkannt, vollkommen erniedrigt wirst, dass man sagt, das ist der Letzte. Mir ist passiert, wir haben aus Bewegungen rausgeschmissen. Es war für mich interessant, Gemeinde haben mich als was ich war bezeichnet und die Zusammenarbeit ist gebrochen. ist interessant, heimlich haben sie nur doch nur die Verkündigung gehört. Weißt du, wenn du das jetzt einfach erlebst, dass du vollkommen erniedrigt wirst wegen irgendwas und du glaubst, dass das gleich ist, die Gesinnung Jesu hat nämlich darauf vertraut, dass der Vater im Himmel dann alles wieder macht und ihn letztendlich in seine Fürsorge nimmt und für ihn streitet. Und dass ich keinen Nachteil durch das habe, das ist die Gesinnung Jesu. Das ist das Zentrum von dem einen. Du gehst einfach hin, unterwirf dich der Schrift, gehst nicht drüber hinaus, nimmst dir wirklich die Gesinnung Jesu, was die Gemeinschaft um dich herum macht, oder was die Gemeinde, was die Bewegungen, was die Welt um dich macht, ist dir zuerst mal egal. Sondern du richtest dich nach dem, was er sagt. Du lässt dich, wenn du auf dem bleibst, notfalls auch verlästern. Du lässt dich absetzen, du lässt dich entmachten, interessiert dich nicht. Er wird für dich streiten. Das ist die Gesinnung Jesu. Wisst ihr? Da braucht man wesentlich mehr Glaube dazu, als für alles andere, was man uns erzählt. Philipper 3,15. Jetzt kommen wir nämlich zum wichtigsten Punkt. Wenn ich das so mache, dann kann ich das erleben. Lasst uns alle, die wir gereift oder erwachsen sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Das ist jetzt eine andere Beschreibung unseres Themas. Damit sagt er letztendlich, zuerst schau in 13, dass er nach der Berufung sich ausstreckt, am Herrn hingibt. Und jetzt sagt er, wenn er wirklich dann gereift ist, dann nimmt er eine Haltung, eine Gesinnung ein, die auf das Wesentliche ausgerichtet ist. Auf das eine. Die Gesinnung Jesu, nicht überschrieben hinausgehe, sich dem einfach unterwirft. Und dann sagt er, wenn dann jemand in der Gemeinschaft ist, der über etwas anders denkt, dann geht er davon aus, wenn der die gleiche Haltung hat, wie wir, nämlich auf das eine bedacht ist, wird ihm Gott auch das offenbaren. Da steht nämlich nicht der Konjunktiv, er könnte es ihm offenbaren. Sondern die Bibel sagt zwingend, er wird es ihm offenbaren, wenn er nämlich die Haltung hat. Und sagt, egal wo jeder von uns jetzt gerade steht, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln, nicht überschrieben hinausgehen, Gesinnung Jesu, das eine erstreben und das Wort Gottes ist der absolute Maßstab und dasselbe erstreben, dass das unser Ziel ist, dann sagt er, dann spielt es keine Rolle, wenn wir anderer Meinung sind. Dann wird der Herr der Rest regeln. Wenn das wirklich beachtet wird, gäbe es in der Gemeinde keinen Streit mehr. Ist euch das klar? Gäbe es keinen Streit mehr. Dann wäre alles klar. Philipper 3,19. Der Paulus benutzt das Wort im Philipperbrief am meisten von der ganzen Bibel. Ihr End ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Sagt er einfach, sie geht nicht nach dem Geistlichen, sondern sie geht nach dem Irdischen. Sagt in dem Fall, ist der Bauch, also Genuss. Wisst ihr, das ist im Reich Gottes leider auch so. Gell? Ich will genießen, ich will hier, da man sich um mich kümmert, ich. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Paulus sagt. Paulus sagt nämlich nicht ich, Christus, das ist der Unterschied. Philipper 4,2. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Entschuldigung, ich habe mir schon oft überlegt, hätte ich den Mut, wenn ich weiß, die Schwester X und die Schwester Y haben Streit miteinander, hätte ich den Mut, aus dem Urlaub eine Karte zu schreiben. Ich grüße die Gemeinde in Albstadt. Übrigens, Schwester X und Schwester Y, gell, ihr passt auf, dass ihr da euch nicht rumstreitet. Ich hätte nicht, ganz ehrlich. Schon so Breitengrad leider nicht mehr so verbreitet. Aber er sagt hier praktisch, er ermahnt Leute und sagt, hey, hört auf mit eurem Zirkus. Richtet euch auf das aus, was der Timotheus hatte, was ich euch sage im Philipperbrief, seid auf das eine bedacht. Und er nennt sie namentlich. Also, da wird es mir dann anders. Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Da steht das Wort seltsamerweise und damit meint er, bedacht zu sein. Das heißt ganz einfach, ich habe die gleiche Einstellung zu den Arbeitern des Reiches Gottes. Wisst ihr, wir unterstützen zum Beispiel zwei Missionare. Warum unterstützen wir nicht mehr? Das ist relativ einfach. Beide haben kein Apparat. Kein Cent von dem Geld, was wir denen geben, geht in irgendwo Verwaltung oder sonst was. Sondern die gehen auf volles Risiko allein und die kriegen das Geld und dann gehen sie hin und arbeiten mit dem Geld. Das ist hier in dem Fall recht Gottesarbeiter, die, denke ich, die haben die gleiche Einstellung wie mir, und da sage ich, gut, okay, mit denen kann ich's. Wieso, wenn ich dann höre, ein Bruder, den muss man unterstützen, und der verhandelt bei seinem Arbeitgeber, ob er jetzt ein VW Passat oder einen Mercedes als Dienstwagen kriegt, dann muss ich sagen, Entschuldigung, sorry, falscher Mann, falscher Platz. Wisst ihr, es ist so einfach, man geht hier einfach hin und bedenkt auch die, die geistlich klar sind. Wisst ihr? Und es kann sogar sein, wenn du dein Geld oder deine Ressource anders hergibst, dass du sogar im Reich Gottes dagegen arbeitest, im Herrn. Sondern du musst hier auch sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Letzte Stelle, Kolosser 3, 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Das ist genauso wieder das Wort. Das heißt, trachtet nach dem, was droben ist. Richte deine ganze Gesinnung auf das Biblische, richte die ganze Gesinnung auf das, was der Herr dir vorgibt. Wisst ihr, und das sagt die Bibel zum Beispiel, habt nicht lieb die Welt, 1. Johannes 2, 15 bis 17 und 1. Korinther 7, aber gebrauche sie, als gebrauchtest du sie nicht. So, ich kann die eiskalt gebrauchen, aber ich darf sie nicht lieb haben. Wisst ihr, und jetzt kommt das ganze Biblische, wenn wir das alles tun, haben wir Aufgabe festzustellen, einmütig auf das gleiche bedacht zu sein, Herr, was willst du, richte du mich aus, wisst ihr. Wenn alles so wäre, Geschwister, glaub mir's, du hättest keine unterschiedliche Gemeinde, du hättest keine unterschiedliche Richtung, du hättest keine unterschiedliche Lehre, du hättest keine Sekte, du hättest gar nichts. Es wäre alles normal. Ist das jetzt Perfektionismus oder ist das biblische Realität? Ist einfach Realität. Wer pfuscht dazwischen? Der Mensch. Wir kommen an eine Bibelstelle, wo Paulus sagt, sie suchen alle das Ihre. Steht hier? Das Problem. Letztendlich ist die Frage, ich oder Christus? Ich oder der Herr Jesus? Wer hat das Sagen? Das Wort Gottes oder meine Meinung? Das Wort Gottes oder meine Gemeinde? Das Wort Gottes oder eine Richtung? Wisst ihr, wenn das nicht mehr geklärt ist, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das alles, das muss man sich vorstellen, wie ein Sauerteig, dass es sich langsam durchsäuert und aufgefressen wird. Und irgendwann wunderst du dich, blühe die Gemeinde, plötzlich kippt sie um. Ich weiß warum. Du musst nur lang genug suchen, dann findest du den Punkt, wo das Einfallstor war, wo man Philipper 2, 2, Philipper 2, 5, Philipper 3, ab 15 verlassen hat. Sobald man das verlässt, kriegt man Seele. Wisst ihr, damit haben wir doch Hoffnung, oder? Ist es schwer? Nö. Er muss nur lesen. Er muss nur lesen und das einfach ganz kindlich annehmen. Wisst ihr, und das Wichtigste ist nicht nur, was geschrieben steht, sondern genauso wichtig ist, was nicht geschrieben steht. Wenn ihr irgendwie Lehre habt, egal was ist, überlegt euch einfach, ob es geschrieben steht. Wenn ihr Praktiken habt, überlegt, ob es geschrieben steht. Wisst ihr? Es ist üblich in fast alle Gemeinden, auch in den Kirchen, man legt einem Brotpaar die Hände auf. Es ist der größte Unsinn, was es gibt. Im Brotpaar legt man keine Hände auf. Paulus sagt, lege niemand so schnell die Hände auf. Handauflegung ist Identifikation. Ich will mich doch nicht eins machen mit meinem Ehepaar, Entschuldigung. Die zwei sind eins, doch ich nicht mit ihnen. Ich will meine Ruhe. Die sollen mich in Ruhe lassen, ich lasse sie in Ruhe. Also lege ich ihnen keine Hände auf. Seht ihr? Nee, ich sag's mal, das hört sich jetzt vielleicht böse an. Aber wenn du deine Hände auflegst und hier Dinge tust, die geistlich nicht sauber sind, kann es sogar sein, dass du die an dich bindest und dass du die ganze Zeit am Hals hast. Gibt's auch. Dann sind die unglücklich nach einer Zeit und du bist unglücklich. Wenn die Ehe auseinandergeht, sagen sie, der ist schuldig. Versteht ihr? Kennen wir alles. Ich fasse zusammen mit einem Satz. Einmütig auf das eine bedacht sei heißt, ich nehme einfach das, was die Bibel zeigt, vom Wort Gottes her, gehe nicht drüber hinaus. Ich sehe, dass hier die Lehrbriefe der entscheidende Faktor sind. Er sagt, sie blieben in der Lehre der Apostel. Da gehe ich einfach hin, was geschrieben ist, nämlich ganz kindlich einfältig, was klar ist, und was die Bibel dem Gewissen überlässt, überlasse ich dem Gewissen. Und da gehe ich noch einfacher hin und gucke, was der Jesus für eine Gesinnung hatte. Und dann bin ich plötzlich bereit, um dieser Wahrheit willen, jeden Nachteil in Kauf zu nehmen. Ich bin bereit, hier wirklich mich demütigen zu lassen. Wenn ich die Gesinnung habe, dann wird der Herr für mich streiten. Und das ist nichts anderes wie das, trachten nach dem, was da oben ist. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns so einfach machst in deinem Wort, dass das Wort so eine Vielfalt hat, aber so eine Einfachheit, dass es einfach so ist, das, was du uns anordnen wolltest, so wie es im 2. Petrus 3,2 steht, was du die Apostel gelehrt hast, dass es in die Lehrbriefe so eindeutig ist, dass wir nur kindlich dem nachgehen müssen, dass wir uns keine Gedanken machen müssen über das, was nicht geschrieben steht. Wenn es wichtig für uns wäre, hättest du es geschrieben, dass du einfach uns so einfach eine Richtlinie und eine Richtschnur gegeben hast. Wenn wir dem nachstreben, dann können wir auch kindlich erwarten, dass du uns alles offenbarst, was wichtig ist und was wesentlich ist und was wirklich zu dieser Gesinnung gehört, die du hier gern hättest, dass nämlich wir einmütig auf das Gleiche bedacht sind, die gleiche Einstellung haben. Und so werden wir bewahrt werden, so werden wir zur Ruhe kommen, so werden wir nicht zu Schande werden. Gib uns einfach Gnade zu deiner Verherrlichung. Dafür danke ich dir. Amen.